Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Kennt ihr das auch, dass ihr Texte in der Bibel lest und ihr lest sie und es sagt euch nichts? Ihr denkt, was soll dieser Text mit meinem Leben? Ich kenne viele solche Texte, wo ich auf den ersten Blick denke, was soll das? Viele dieser Texte sind im Alten Testament. Und so einen Text möchte ich mit euch gleich zum Anfang dieser Predigtstunde lesen. Und zwar steht er im 3. Mose und da das Kapitel 11. 3. Mose 11, bei vielen klingelt sie oben. Und Adventisten ist es sehr bekannt, da geht es um die reinen und unreinen Tiere. Die Tiere, die man essen darf und die man vielleicht nicht essen sollte. Ich möchte aber nicht darüber reden, sondern ich möchte ein paar Verse lesen, die eher gegen Schluss des Kapitels kommen. Und zwar möchte ich lesen die Verse 31 bis 36. 3. Mose 11, die Verse 31 bis 36. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, falls es bei euch ein bisschen anders klingt. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie berührt, wenn sie tot sind, wird bis zum Abend unrein sein. Gerade davor hat er einige dieser Kleingetiere genannt. Das sind der Maulwurf, die Springmaus, die Eidechse, der Koach und alles andere noch. Und diese sollen unrein sein, wenn man sie berührt. Also, wenn sie tot sind, wird man unrein. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät, ein Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird. Es soll ins Wasser und wird bis zum Abend unrein sein. Dann wird es wieder rein sein. Okay, alles, was mit einem toten Tier so in Berührung kommt, wird unrein. Wenn man es dann mit Wasser wäscht, reinigt, wird es dann erst am Abend wieder rein sein. Schauen wir weiter, Vers 34. Von aller Speise, die gegessen wird, auf die solches Wasser kommt, gilt, sie wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Und alles, worauf etwas von ihrem Aas fällt, wird unrein sein. Ofen und Herd sollen niedergerissen werden, unrein sind sie, unrein sollen sie euch sein. Doch Quelle und Zisterne, Wasserbehälter werden rein sein. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Wer hat alles kapiert, um was es hier geht und das ist, was es für uns was bringt? Naja, nicht so einfach. Also, da ist eine ganze Auflistung von Tieren, die unrein sind und speziell, wenn sie dann tot sind und mit irgendwas in Kontakt kommen, werden diese Gegenstände, diese Felle, diese Werkzeuge, dieses Essen auch unrein. Und man kann es durch Wasser reinigen. Aber jetzt das Besondere ist, in Vers 36, eine Quelle und eine Zisterne, die kann man nicht verunreinigen. Okay, na und? Naja, die einfachste Lösung ist, damals war das halt wichtig, das Wasser. Ich meine, Israel in der Wüste, heiß, trocken, Sand, und da braucht man Wasser. Und wenn dann plötzlich so eine Wasserquelle unrein wäre, naja, dann sieht es dann shit aus für das Volk, für die Israeliten. Also war es einfach eine praktische Maßnahme von Gott, dass damit sein Volk nicht verdurstet, eine Quelle nicht unrein werden durfte. Gut, einfache Lösung, könnt die Bibel schließen und könnt nach Hause gehen. Oder nicht? Oder steckt noch mehr drin? Ich glaube, es steckt noch mehr drin. Ich glaube, in diesem Text steckt ein Prinzip drin, dass eine Quelle der Reinheit, eine Wasserquelle, die reinigende Wirkung hat, nicht verunreinigt werden kann. Und ich glaube, dieses Prinzip hat auch eine Auswirkung auf uns heute. Habt ihr euch schon mal gefragt, weshalb Jesus, als er geheilt hat, als er Aussätzige berührt hat, Kranke berührt hat, nicht unrein wurde? Weil im Levitikus, im 3. Buch Mose, da steht alles drin. Wenn jemand so eine Aussätzige berührt oder sowas, wird er unrein sein. Oder wenn jemand eine blutflüssige Frau berührt, wird er unrein sein. Aber was macht er mit Jesus, mit dieser blutflüssigen Frau? Kennt ihr die Geschichte? Die Geschichte steht in Lukas 8. Schlagen wir doch zusammen auf und lesen mal diese Geschichte von der blutflüssigen Frau. Lukas 8 und da ab den Versen 43. Diese Frau, da wird eine Frau beschrieben, die 12 Jahre Blutfluss hatte. Wenn ihr für die Frauen, die können sich sowas vorstellen, ziemlich mühsam, wenn man ab und zu mal die Tage hat. Stellt euch das vor, 12 Jahre lang. Nicht sehr angenehm, würde ich mal sagen, um es milde zu sagen. Für alle Männer unter uns, fragt mal die Frauen, wie schlimm das ist. Die Frau hatte das 12 Jahre lang. 12 Jahre. Und sie hat alles versucht, um von dieser Krankheit befreit zu werden. Sie hat ihr ganzes Vermögen, ihr ganzen Ertrag, alles gegeben, um Ärzte zu bezahlen, um einfach rein zu werden. Rein von dieser Krankheit. Nur hat es nichts gebracht. Und da hört diese Frau von diesem Wanderprediger, diesem Rabbi, diesem Jesus. Und sie hört auch, dass dieser Jesus heilen kann und dass er predigt. Und sie hat wieder Hoffnung. Und sie glaubt daran, dass wenn sie nur diesen Mann nur berührt, dass sie rein wird. Dass sie gesund wird. Nur steckt sie irgendwo in einem Dilemma drin. Sie weiß, sie darf eigentlich niemand berühren, sonst wird derjenige auch unrein. Es ist verboten, dass sie jemand berührt. Aber andererseits möchte sie doch auch gesund werden. Und sie weiß, dieser Mann kann sie gesund machen. Und sie entscheidet sich, als Jesus auf dem Weg war, zum Hause des Jairus, um seine Tochter zu heilen. Und als er auf dem Weg war, wo die ganze Meute um ihn rum war, denkt sie, da kann ich ihn kurz berühren. Da merkt er nicht, dass ich ihn berührt habe. Und ich kann gesund werden, ohne viel Aufsehen zu machen. Ohne, dass Leute kommen und sagen, hey, wieso hast du den berührt, du bist doch unrein. Und sie tut es in ihrem Glauben an Jesus. Und da steht in Vers 44, sogleich als sie Jesu Gewand berührt hat, wurde sie gesund, wurde sie geheilt von diesem Blutfluss. Schöne Geschichte, aber es geht noch weiter. Sie versucht sich zu verdünnisieren, würden wir heute sagen. Sie versucht zu gehen, ohne dass jemand was merkt, aber Jesus hat es gemerkt. Und Jesus fragt diese doofe Frage eigentlich, in dieser Menge, wer hat mich berührt? Und alle schauen sich an, es haben dich so viele Menschen berührt. Und der Petrus, wie immer der Petrus, naja, der wagt was zu sagen und sagt, hey Meister, bitte, jeder drückt hier und drängelt, was immer, viele haben dich berührt. Aber Jesus sagt, nein, jemand hat mich ganz besonders berührt, weil eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und dann, was ist die Reaktion der Frau, Vers 47? Die Frau hat gemerkt, dass sie nicht im Verborgenen bleiben kann. Und sie kommt hin, kniet sich zitternd vor Jesus und sagt ihm, hey, ich war's. Ich wollte gesund werden. Und sie hat Angst, dass jetzt die Schelte von Jesus kommt, aber es kommt nicht, weil Jesus nicht unrein wurde. Und er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheiligt. Geh hin in Frieden. Jesus kann heilen, ohne unrein zu werden. Jesus ist eine Quelle der Reinheit, so wie diese Quelle, die in Levitikus 11, in 3. Mose 11, beschrieben wurde. Und wenn Jesus geheilt hat, wenn er die Menschen damals befreit hat von den Folgen der Sünde, von den Folgen der sterblichen Natur, die wir besitzen, war das immer auch ein Vorgeschmack darauf, was beim Ende der Welt, bei der Wiederkunft passieren wird. Und wir werden nicht nur, uns werden nicht einfach nur unsere Sünden vergeben, sondern die Bibel sagt, dass wir ewiges Leben haben werden, dass wir einen verwandelten Körper bekommen, bei der Wiederkunft, in einem Augenblick. Und ich glaube, auch wir können, so wie diese Frau, zu Jesus kommen, mit unseren Lastern, mit unseren Krankheiten, mit unseren Fehlern, mit unseren Sünden. Mit all diesem Krabbeltier, das in unserem Leben da rumkrabbelt. Denn wir können Jesus mit unseren Sünden nicht verunreinigen. Denn er ist eine Quelle der Reinheit. Er kann uns rein davon machen. Wir brauchen keine Angst zu haben, zu ihm zu kommen. Denn er will uns befreien. Er möchte ja, dass wir kommen. Aber vielleicht fragst du dich, wie ist es möglich? Die Frau hat es einfach gehabt. Die Frau, die konnte da hingehen zu Jesus, ihn berühren an seinem Gewand und sie war geheilt. Können wir das auch? Ich glaube, wir glauben alle daran, dass Jesus gegenwärtig ist mit seinem Heiligen Geist, aber er ist nicht als Person unter uns. Wir können ihn nicht berühren, wie die Frau das getan hat. Wie können wir Jesus berühren? Wie geht das? Wie können wir dieses Wasser bekommen, das uns reinigt? Dazu möchte ich eine andere Geschichte anschauen, die im Johannesevangelium beschrieben wird. Da geht es auch wieder um eine Frau, die eine Begegnung hat mit Jesus. Das ist eine Samariterin in Johannes 4. Jesus war gerade in Judäa, hat gepredigt und viel Ablehnung erfahren und entscheidet sich, in den Norden zu ziehen, nach Galiläa, da wo der See Genezareth ist. Aber auf dem Weg von Judäa rauf nach Galiläa muss man durch Samarien ziehen. Das ist der schnellste Weg. Nur das Problem war, Juden und Samariter, die waren ein bisschen verfeindet. Die haben Probleme gehabt. Aus früher, ihre Väter haben sich gestritten. Die Juden wollten die Samariter nicht als heiliges Volk anerkennen, weil sie sich mit Heiden vermischt haben. Die Samariter waren sauer, weil sie eigentlich den Juden helfen wollten, den Tempel wieder aufzubauen. Aber die Juden gesagt haben, nein, ihr dürft mir nicht helfen, ihr dürft uns nicht helfen. Und so haben sie sich verfeindet. Die Juden haben ihren Tempel gebaut und die Samariter haben selber einen Tempel gebaut auf einem ihrer Berge. Und ja, und seither waren sie verfeindet, haben nicht mal miteinander geredet. Und da zieht Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien. Und sie kommen zum Dorf, zum Brunnen. Und als es zur Mittagszeit war, hat Jesus Durst. Und es hungert ihn auch. Und seine Jünger gehen ins Dorf und wollen was zu essen holen, währenddessen Jesus bei diesem Brunnen bleibt. Und er sitzt da, keine Ahnung wie lange, bis plötzlich eine Frau kommt. Eine samaritische Frau. Und die kommt, beachtet ihn wohl kaum, weil er ein Jude war, mit dem man nicht redet, kommt und will Wasser schöpfen aus diesem Brunnen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie da hantiert und macht. Und plötzlich sagt da Jesus, hey, gib mir doch ein bisschen Wasser, gib mir zu trinken. Und die Frau hält inne und guckt den an, diesen fremden Juden, fragt sie, hey, hallo, hast du was nicht kapiert? Du bist Jude, ich bin Samariterin. Wieso bittest du mich um Wasser? Das macht man nicht. Wir sind verfeindet. Aber Jesus lässt sich nicht auf dieses Spielchen ein und antwortet in Vers 10, in Johannes 4, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus geht es plötzlich nicht mehr um dieses Wasser aus diesem Brunnen. Ihm geht es um mehr. Ihm geht es um lebendiges Wasser. Und was antwortet die Frau? Vers 11. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser, das du mir geben willst? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Was machte die Frau? Und erstens kapiert sie nicht, dass es um mehr geht, als nur um Trinkwasser aus dem Brunnen. Jesus möchte ihr mehr geben. Aber die Frau kapiert es nicht. Sie denkt, alles, was sie braucht, ist dieses Wasser zum Trinken, das sie jeden Tag braucht. Und sie sucht dieses Wasser auch bei ihren Vätern, in den Traditionen und in der Welt mit Gefäßen, was auch immer. Aber nicht da, wo sie das Wasser, das sie wirklich braucht, herkriegt. Und ich frage mich da, ob wir der Samariterin nicht auch ein bisschen gleichen. Kann es sein, dass wir das Wasser suchen, da, wo es nicht zu finden ist? In der Welt, in Vergnügungen, in Traditionen. Das, was unsere Väter gemacht haben, das wird schon nicht gewesen sein. Also passt's. Und dass wir vergessen, wo wir wirklich lebendiges Wasser finden können. Aber Jesus möchte wirklich, dass diese Frau dieses Wasser trinken kann. Und er gibt ihr den Tipp, wo sie das Wasser finden kann. Wo sie vielleicht auch wirklich diesen Frieden in ihrem Herzen finden kann. Weil Jesus geht es nicht um Sachen, die unseren physischen Durst stillen, sondern geht es um den psychischen Durst. Denn wir alle haben, wir alle suchen irgendwo Zufriedenheit, Frieden und Sinn fürs Leben. Und das will Jesus uns geben. Das meint er mit Wasser, das ins ewige Leben quillt. Und er sagt in Vers 13 und 14, jeder, der von diesem Wasser wieder dürsten, von diesem Wasser aus dem Brunnen, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, denn wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, das ins ewige Leben quillt. Und plötzlich kapiert die Frau, dass dieser Mann, dieser jüdische Rabbi, was Besonderes hat für sie. Etwas, das sie noch nicht kennengelernt hat. Und in ihrem Herzen kommt eine Sehnsucht empor, die sie unbedingt stillen möchte. Und ihre Frage ist natürlich, hey, wie kriege ich dieses Wasser, von dem du sprichst? Wie geht das? Wie kann ich das haben? Und wenn diese Frage noch verständlich ist, ist das Wort Jesu sehr unverständlich. Eigentlich erwarten wir, okay, du musst das und das und das tun. Aber was sagt er? Die folgende Verse spricht er die Frau darauf an, auf ihren Mann an. Und die Frau muss zugeben, dass sie nicht einen Mann hat, sondern fünf Männer, die eigentlich gar nicht ihre Männer sind. Was tut Jesus hier? Er will ihr was verklicken. Er will ihr zeigen, dass sie Hilfe braucht, dass sie eine Sünderin ist. Er überführt sie ihrer Sünde mit dem Ziel, dass sie denkt, hey, ich bin verloren, ich brauche Hilfe. Aber Jesus lässt nicht stehen an diesem Platz, wo es ist, bei dieser Sündenerkenntnis, sondern bietet ihr gleich die Lösung an. Es führt dazu im Verlauf des Gespräches, dass die Frau erkennt, dass er der Christus ist, der Messias ist, der versprochene Erlöser. Und die Frau anerkennt das, sie erkennt ihn. Und ich glaube, das sind diese zwei Schritte, die auch für uns wichtig sind, um diese Heilung zu erfahren, um dieses Wasser zu kosten. Erkennen, dass wir alle Sünder sind, die Hilfe brauchen, und auch erkennen, wo wir die Hilfe kriegen können, bei Jesus Christus. Und dann, was passiert, wenn wir das erkannt haben? Die Bibel nennt diesen Prozess Buße, Sinnesänderung. Erkennen, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe ein falsches Leben geführt und ich möchte ein neues anfangen, mit Jesus zusammen. Ich möchte mein altes Leben begraben, ein neues anfangen, bei der Taufe. Die Taufe als Symbol dafür. Und das passiert bei der Taufe auch. Werden wir nur durch Wasser getauft oder ist noch mehr? Im Kapitel davor, im Gespräch mit dem Nikodemus, erwähnt Jesus in Vers 5, dass jeder, der ins Himmelreich will, durch Wasser und Geist wiedergeboren werden muss. Wenn wir uns taufen lassen, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus zu gehen, bekommen wir seinen Heiligen Geist, der uns dann verändert und uns Stück für Stück heilt. Wie sieht es bei dir aus? Willst du Jesus erleben, Glauben erleben? Willst du Heilung von deinen Sünden? Hast du dieses Wasser schon mal gekostet, was dir wirklich Frieden schenken kann, Zufriedenheit schenken kann und Sinn fürs Leben schenken kann? Vielleicht hindert dich was, diesen Schritt zu tun, dein Leben Jesus zu übergeben. Ich weiß nicht was. Ich habe mir überlegt, ich habe vorher erzählt, wie ich nach Bowie gekommen bin. Und dass diese Entscheidung, mein Leben zu übergeben, Konsequenzen gehabt hat. Und ich habe mir gedacht, oh, was habe ich da getan? Nach Bogi, tote Hose, nichts los, ich kann nichts mehr machen da. Ich kann nicht mehr reisen gehen, ich liebe zu reisen. Ich kann nicht mehr snowboarden gehen, weil ich bin ja die ganze Zeit am Studieren, habe kein Geld mehr. Ich habe gedacht, oh, das wird langweilig mit Jesus. Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, hey, es war nicht langweilig. Und Jesus wusste, was ich wirklich gerne habe. Und was ich wirklich brauche. Er hat mir einen Sinn für andere Sachen gegeben, aber gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass das, was ich gerne mache, nicht so kurz kommt. In diesen 3 Jahren durfte ich 6-mal eine Woche irgendwo auf eine Freizeit fahren, snowboarden gehen. Und das Coole daran, ich musste nicht mal was dafür bezahlen, wofür ich davor ein Vermögen ausgegeben habe. Ich war in den Philippinen, ich war in Afrika, ich war in Kroatien, in Italien, in Dänemark. Ich durfte reisen. Und alles mit Jesus zusammen. Jesus schaut für uns. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir denken, hey, mit Jesus wird es langweilig. Mit Jesus ist es cool. Es macht Spaß. Und das Lustige ist, diese ganzen Sachen, die vorher wichtig waren, die so bestimmend war für dein Leben, die sind gar nicht mehr so wichtig. Und irgendwie brauchst du sie eigentlich gar nicht mehr, weil du andere Sachen gefunden hast, die dir wirklich deinen Durst, deinen Herzensdurst stillen können. Ich möchte dich einladen, wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, wenn du noch nicht mit Jesus angefangen hast, tu es, riskiere es und fang an und koste dieses Wasser. Du wirst Wunder erleben, wenn du es tust. In der Geschichte, die wir am Anfang gelesen haben, Geschichte im dritten Buch Mose, da stand nicht nur was von einer Quelle, die nicht verunreinigt werden kann, sondern auch von Zisternen und Wasserbehältern. Kann es sein, dass wenn Wasser in uns fließt, wie als Behälter, wir auch zu einer Quelle der Reinheit, einer Quelle des lebendigen Wassers werden können? Naja, wenn das stimmt, dann wird es sicherlich nicht nur in diesem Text im dritten Buch Mose verankert sein. Und ich glaube, wir finden dieses Prinzip noch anderswo. Gerade in der Geschichte, die wir gelesen haben von der Samariterin. Was tut sie, nachdem sie erkannt hat, dass sie Sünderin ist? Nachdem sie Jesus erkannt hat als ihren Heiland? Was tut sie? Sie geht zurück ins Dorf und geht ihren Alltagsgeschäften nach. Ja? Nein, tut sie nicht. Sie geht nach Hause, ins Dorf und fängt an, davon zu reden, was sie erlebt hat. Sie fängt an zu erzählen, dass sie den Messias getroffen hat. Sie sprudelt über vor Freude. Und das Resultat ist, ihre Mitbürger kommen raus zum Brunnen, kommen zu diesem Juden, hören ihm zu und erkennen auch, dass er wirklich der Heiland der Welt ist. Als diese Frau das Wasser gekostet hat, wurde sie selber zu einer Quelle, die mit diesem Wasser überspringt. Und wenn wir drei Kapitel weiterlesen, in den Texten, wie wir schon bei der Textlesung gehört haben, im Kapitel 7, die Verse 37 bis 39, da sagt Jesus nochmal, wenn jemand dürstet, so komme zu mir und trinke. Das, was die Samariterin gemacht hat. Und dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er ihnen von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Steht da, denn wer an mich glaubt, wird vielleicht zu einem Strom lebendigen Wassers. Oder einige, die an mich glauben, wie die Schrift sagt, werden zu einem Strom lebendigen Wassers. Na, es steht jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wird zu einem Strom lebendigen Wassers. Fließen aus dir Ströme des lebendigen Wassers? Ich möchte euch ein paar Vorschläge geben, wie wir ein Strom lebendigen Wassers sein können oder was für Voraussetzungen es braucht, um so ein Strom zu sein. Und ich möchte das tun, indem ich ein Bild brauche von einem kleinen Bergbach, damit man es auch besser behalten kann. Ein kleiner Bergbach, versucht es euch vorzustellen, der weit oben in den Bergen aus einer Quelle quillt. Der kommt raus, klares, schönes, kühles Bergwasser, so richtig zum Trinken. Er kommt aus der Quelle und dann fließt dieser kleine Bergbach über Steine, über Stock und Stein. Und es spritzt rum. Und um den kleinen Bergbach sprießen Pflanzen hervor, sind schöne Blumen, Tiere kommen und können davon trinken und werden erquickt. Ich glaube, wenn wir diese Veränderung erfahren haben, diese Taufe nicht nur durchs Wasser, sondern durch den Geist auch, dass wir automatisch für unsere Umwelt ein Strom lebendigen Wassers werden, wovon die Leute einfach nur schauen und denken, hey, die haben was. Wir haben es heute Morgen in Andacht gehört. Wenn wir diesen Frieden haben in unserem Herzen, dann sehen das andere Leute und wollen das auch haben. Und so können wir dieses Wasser von Jesus weitergeben. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns verändert, der uns ein neues Herz schenkt. Und ich möchte mit euch Römer 5, Vers 5 lesen. Ich glaube nicht, dass wir das von uns aus können. Wir brauchen diese Veränderung durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wann ist er uns gegeben worden? Bei der Taufe. Und der Heilige Geist kann uns ein Herz geben, das voll erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Ein neues Herz, wo andere Leute dann sehen und denken, hey, das will ich auch haben. Der hat was, was ich nicht habe. Was passiert, wenn der Bergbach weiter das Tal, den Berg runterfließt und ins Tal kommt? Und in diesem Tal, da ist ein großer Fluss, ein Bergfluss, der gerade von hinten aus dem Tal kommt, wo ein Gewitter war. Das ist ein richtiges, heftiges Gewitter. Wie sieht dieser Fluss aus? Dreckig, grausig, vielleicht Stöcke, die drin schwimmen. So richtig unappetitlich, so grausig. Ein riesen Gegensatz zu unserem Bergfluss, Bergbach. Was passiert mit dem Bergbach, wenn er sich mit diesem Strom vereint? Was passiert mit dem Wasser? Ich glaube, ein paar Meter weiter unten ist es keinen Unterschied mehr zwischen dem klaren, reinen Bergwasser aus dem Bergbach und dem dreckigen Wasser, das hinten aus dem Gewitter kommt. Was passiert mit uns, wenn wir dieses Wasser gekostet haben und dann zurück in unseren Alltag gehen, zurück raus in die Welt? Passiert bei uns das Gleiche wie unserem kleinen Bergbach? Oder können wir unsere Reinheit bewahren? Leider ist es so, dass es oft passiert, dass mit der Zeit wir immer mehr dieses trübe Wasser annehmen und von der Welt verändert werden und nicht mehr wir die Welt verändern. Nicht mehr wir Wasser bringen, sondern die Welt uns Wasser bringt. Und ich glaube, das Prinzip, wie wir das verhindern können, ist, dass wir aufschauen zu Jesus. Paulus schreibt im Hebräerbrief, Kapitel 12, einen Text, der für mich einer meiner Lieblingstexte ist, weil er so extrem wichtig ist. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Was sagte der Paulus hier? Der Paulus sagte, wenn wir diesen Wettlauf gewinnen wollen, wenn wir wirklich ans Ziel kommen wollen, als reiner kleiner Bergbach, dann müssen wir aufschauen zu Jesus und uns durch das Aufschauen verändern lassen und immer wieder diese Quelle anzapfen. Das ist die andere Quelle, der Dreckfluss, uns nichts anhaben kann. Ich habe vor kurzem eine Erfahrung gemacht, die mich, geprägt, schockiert hat, vielleicht besser gesagt. Ich war vor kurzem wieder ein fleißiger Schweizer Bürger und durfte meinen Dienst im Militär leisten, Wiederholungskurs. Und das hat mich so richtig angekackt, wenn ich das so sagen darf. Ich habe keine Lust gehabt. Haben mir aber dann gedacht, hey, vielleicht soll es sein, vielleicht kann ich da ja ein bisschen missionieren. Vielleicht kann ich den Leuten das Evangelium bringen. Das ist eine super Gelegenheit. Die müssen 3 Wochen mit mir zusammen verbringen, können nicht abhauen und ich kann reden. Aber es war dann nicht ganz so einfach, weil, das Umfeld. Ich könnte jetzt viel erzählen, aber ich möchte eine Erfahrung erzählen, die ich da gemacht habe. In der ersten Woche, ich war schockiert. Ich war mir viel gewohnt von der Baustelle her, aber so ein tiefes Niveau im Verhalten, im Reden, im Allem habe ich noch nie erlebt. Speziell, wenn es um das Thema Frauen und Sexualität ging. Und ich habe mich versucht, so weit wie möglich da wegzuhalten, aber es ist nicht ganz so einfach, weil kaum waren wir da, wir sind dann wieder, Überall, wo eine Autobahnraststätte war oder ein Kiosk oder so immer, sind alle rausgerannt und haben geguckt, gibt's neue Pornohefte. Und so kam es, dass in unserem Mannschaftsfahrzeug, in diesem Duro, Plätze für ungefähr 20 Leute, dass dieser Bus so richtig voll war mit diesen Pornoheften. Sie haben ihn auch schon Pornobus genannt. Und er so, boah, schrecklich. Aber ich war auch in diesem Bus drin und ich musste mich da irgendwie, naja, halt meine Augen verschließen oder sowas. Und es ging ganz gut. Meine, um mich herum konnten diese Hefte liegen und ich habe sie nicht beachtet, weil ich damit abgeschlossen habe. Und es gab eine ganz witzige Situation. Eine war, es war 9 Uhr Pause und die meisten sind ins Restaurant gegangen. Ich habe gedacht, ich nehme Zeit und lese ein bisschen Bibel. Bin in diesem Bus gesessen, auf einer Bank, habe ich gemütlich gemacht und Bibel gelesen. Um mich herum die ganzen Hefte. Und dann kam es noch besser. Dann geht die Tür hinten auf und einer meiner Zugskollegen schaut rein. Oh, du bist es, kommt rein, macht die Tür zu, setzt sich auf den anderen Bank und nimmt eines dieser Hefte. Und er liest sein Heft, ich lese meine Bibel. Schade, dass kein Fotograf da war, weil es war so lustig. Er hat kein Wort gesagt. Und wir haben beide ein bisschen was gelesen. Das war in der ersten Woche. Aber was ich sagen will, 2 Wochen später, gegen Ende des Wiederholungskurses, saß ich neben einem, der gerade so ein Heft angeguckt hat. Und ich habe so rübergeguckt, habe gesehen, der liest das. Normalerweise habe ich dann irgendwo anders hingeguckt. Aber gegen Ende des WKs habe ich nicht einfach so schnell wieder weggeguckt, sondern habe, oh, okay, ja gut. Ich habe drauf geguckt. Es war nicht schlimm. Ich habe mir keine Gedanken gemacht oder was auch immer. Aber ich habe drauf geguckt. Es war der erste Schritt. Und ich habe gemerkt, dass mich das Umfeld geprägt hat. Und da ich keine Möglichkeit gehabt habe, am Morgen meine Andacht zu machen, am Morgen auf Jesus zu schauen, habe ich gemerkt, dass ich meine Prinzipien untreu werde und Sachen wieder tue, die ich nicht mehr tun will, weil sie mir nichts bringen. Ich glaube, das, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Und es ist nicht einfach. Ich meine, wir arbeiten 9 Stunden oder 8, 9 oder vielleicht noch mehr. Wir sind voll der Welt ausgesetzt. Deswegen ist es umso wichtig, dass wir qualitativ gute Zeit haben. Qualitativ, nicht quantitativ. Gute Zeit haben mit Jesus, um von ihm zu lernen und uns immer wieder sein Wasser zu holen und seinen Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Dann können wir ein Strom des ewigen Lebens sein. Eine andere Möglichkeit für den Bergbach, ich bleibe bei diesem Bild, weil es einfach so gut ist, das andere Wasser zu verändern. Ganz einfach. Er muss mehr Wasser bringen, als der andere Fluss bringt. Dann hat er die Möglichkeit, das andere zumindest ein bisschen sauberer zu machen. Und ich glaube, auch wir, wenn wir allein unterwegs sind, bringen wir so wenig Wasser, dass vielleicht das durch Gottes Hilfe zwar vermehrt wird, aber wenn wir alle zusammen rausgehen, zusammen versuchen, die Welt zu wenden, der Welt was zu bringen, dann können wir einen Unterschied machen. Und das ist das, was auch der Paulus sagt. Der Paulus sagt, hey, der eine ist die Hand, der andere ist der Körper, der andere ist der Zeh, der Fuß, das Bein. Wir alle arbeiten zusammen mit unseren Gaben, die wir haben. Gesteuert vom Haupt Jesus Christus. Und wir können einen Unterschied machen. Die Frage ist nur, ob wir zusammenarbeiten. Liebe Jugendliche, es bringt nichts, dem anderen die Fehler vorzuhalten, dem anderen Sachen nachzutragen. Du verlierst nur deinen Frieden im Herz. Und wir vergessen, was unser Auftrag ist. Wir vergessen, eine Quelle Wasser zu sein, lebendigen Wasser zu sein. Und ich möchte euch aufrufen, arbeitet zusammen. Lasst uns zusammen Menschen retten. Eine andere Möglichkeit ist, liegt in diesem Sprichwort zugrunde, was auch mit Wasser zu tun hat, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn wir stetig, nicht nur durch Worte, sondern auch durch unsere Taten, indem wir Böses mit Gutem überwinden, dann kann es sein, dass wir aus was Bösem Stück für Stück was Gutes machen. Dass wir was aufweichen können. Und ich möchte euch einladen, nicht nur durch Worte zu predigen, sondern vor allem durch eure Taten. Der Paulus sagt, wer Böses mit Gutem vergeltet, der sammelt auf dem anderen feurige Kohlen auf dem Haupt. Das macht Eindruck. Das brennt ihm auf den Kopf. Und wenn wir plötzlich Schlechtes mit Gutem vergelten, ich glaube, das ist auch eine Art, wie wir ein Strom lebendigen Wassers sein können. Und ich glaube, ein wichtiges Prinzip liegt auch darin, wenn wir Jesus anschauen, was er getan hat. Wenn der Bergbach oben auf seinem Berg bleibt, bleibt er sauber, bleibt er rein. Super. Wir haben uns dafür bewahrt, zu sündigen, schlecht zu werden. Aber wir haben uns aber auch davor bewahrt, den dreckigen Fluss zu verändern. Und ich glaube, Jesus ist das beste Beispiel, dass wir nicht auf dem Berg bleiben sollen, nicht in der Gemeinde sitzen sollen, nicht zu Hause rumsitzen sollen, dass wir rausgehen sollen. Jesus kam vom Himmel herab, auf diese Welt, auf diese sündige Welt, um uns zu retten, um uns die gute Botschaft zu bringen. Und als er hier war, blieb er nicht einfach in der Synagoge und hat gewartet, bis die Leute kommen. Nein, er ist rausgegangen, er ist dem Sünder zu dem Zöllner gegangen. Er hat ihn gepredigt, hat ihnen alles erzählt und hat ihnen Gutes getan, noch viel mehr als gepredigt. Und ich lade euch ein, bleibt nicht hier sitzen. Geht raus, auch heute Nachmittag, wenn wir rausgehen. Wir haben jetzt gesehen, wir müssen das Wasser trinken. Wir haben gesehen, dass wir, wenn wir das Wasser getrunken haben, dass wir mit der Quelle verbunden bleiben sollen, um ein Strom lebendigen Wassers zu sein. Wir haben gesehen, dass wir zusammenarbeiten sollen. Jeder mit seinen Gaben in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Wir haben gesehen, dass wir Böses mit Gutem überwinden sollen und können. Und dass wir rausgehen sollen. Aber eine Frage haben wir noch nicht geklärt. Weshalb? Weshalb sollen wir denn überhaupt Ströme lebendigen Wassers sein? Weil in Matthäus 28, Verse 19 bis 20 steht, geht hin und mache die Nationen zu Jünger, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist es unser Beweggrund, rauszugehen? Weil Gott ein Gebot gab, Jesus ein Gebot gab und wir es einfach zu befolgen haben, Punkt Schluss. Gehen wir deswegen heute Nachmittag raus? Ich meine, es stimmt, das Gebot ist da. Aber wenn das unsere Motivation ist, dann werden wir vielleicht heute Nachmittag rausgehen. Vielleicht noch ein-, zweimal zu Hause in unsere Jugendgruppen oder hier in Aarau. Aber dann haben wir genug davon. Weil es erstens keinen Erfolg bringen wird und wir nicht motiviert sind. Ich glaube, es sollte nicht unser Beweggrund sein, dass einfach ein Gebot da ist und wir gehen sollen. Eine andere Möglichkeit, die ich immer wieder höre. In Matthäus 24 werden die Zeichen der Zeit genannt. Und da steht, kurz vor der Wiederkunft wird das Evangelium der ganzen Welt gepredigt werden. Also, und dann kommt Jesus wieder. Also, lass uns rausgehen, damit Jesus wiederkommen kann. Ah, schön. Ja, endlich kommt er wieder. Also lasst, kommt, Gemeinde, geh mal raus. Ist das der Beweggrund, dass wir endlich im Himmel sein können? Ja. Es passt, ja, es stimmt. Die Bibel sagt das, es ist theologisch richtig. Aber ich glaube, wenn wir das unser Beweggrund ist für Mission, dann werden wir nicht lange Mission machen. Weil es kann sein, dass es noch lange geht, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, es braucht was anderes. Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte erzählen, die ich zwar nicht selber erlebt habe, aber ich glaube, ein jeder von uns schon eine Geschichte in der Art erlebt hat. Nur wissen wir oft den Ausgang dieser Geschichte nicht. Worüber ich eigentlich ein bisschen froh bin. Aber ich weiß auch, dass Gott uns diese Fehler vergibt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Buchevangelisten, der unterwegs war mit seiner Tasche. Unterwegs war, um Bücher zu verkaufen. Unterwegs war, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und da kam eine Tür, dann eine Frau geöffnet. Eine sehr verschüchterte Frau, eine traurige Frau. Und der zugehört, was er dazu erzählen hat, hat die Bücher angeschaut, hat Interesse gehabt. Und hat auch Interesse an der Botschaft gehabt, an Gott gehabt. Und als sie so reden, hört der Buchevangelist plötzlich aus dem Haus raus eine Stimme, eine Männerstimme, eine raue Männerstimme. Und sagt, hey, Frau, was machst du wieder an der Tür? Was suchst du da? Der Mann kommt und schickt die Frau ins Haus. Das ist richtig grau. Und die Frau, verschüchtert wie sie ist, geht rein und sagt nur noch kurz, ich habe Interesse, komm nochmal vorbei. Die Frau geht rein und der Mann, sauer und so, schickt den Buchevangelisten weg Und der Buchhaltsangelist denkt sich, da muss ich nochmal hin. Die Frau, die braucht Hilfe. Die Frau, die braucht Hoffnung für das Leben, Hoffnung über das Leben hinaus. Dort, die Zeit geht dahin. Der Buchhaltsangelist hat viel zu tun. Viele Termine. Er denkt immer wieder an die Frau, ja, ich gehe vorbei, bald, wenn ich Zeit habe. Und dann kommt es, dass sich ein Bibelkreis bei sich zu Hause trifft. Und als so die Leute da langsam eintrudeln, sagt eine Person zu denen, die schon da waren, habt ihr schon gehört? Die Frau sowieso hat sich heute von dem Zug geworfen. Die Menschen haben etwas, haben das, was wir haben, nicht. Die Menschen suchen nach Hoffnung. Die Menschen suchen nach Hoffnung für das Leben hier, nach Sinn für das Leben und nach Sinn für das Leben hinaus. Und wir sind wie diese Quelle in der Wüste. Wir haben etwas, was zum Leben quillen kann. Nur behalten wir es für uns. Weshalb? Weshalb? Da drüben ist die Aare. Wenn eines von unseren Kindern da reinfällt, oder auch eine fremde Person, die wir vielleicht gar nicht kennen, reinfällt und damit trinken ist, was tun wir? Versuchen wir nicht alles, was in unserer Macht steht, um diese Person zu retten aus der Aare raus? Wir rufen die Polizei, wir rufen Feuerwehr, wir rufen vielleicht die Reger noch mit dem Helikopter, dass sie ihn rausholen können. Wir werfen Rettungsringe rein. Vielleicht springen wir selber rein, um unser Leben zu riskieren für diese andere Person. Wir versuchen alles. Und das Recht, wenn es unser Kind wäre. Alles würden wir tun, um dieses Leben zu retten. Um dieses sterbliche Leben zu retten für eine kurze Zeit. Bis es endgültig stirbt. Aber warum? Warum tun wir nichts, um Menschen für die Ewigkeit zu retten? Nicht nur für 50, 60 Jahre, sondern für die Ewigkeit. Warum sitzen wir nur rum? Wenn es um die Ewigkeit geht. Ich möchte euch einladen, dass ihr anfangt, euch von der Liebe Gottes zu verändern lassen. Dass ihr anfangt, den Heiligen Geist zu bitten, dass er die Liebe ins Herz schenkt. Die Liebe zu unseren Mitmenschen, denn alleine können wir es nicht. Ich würde einladen, verbindet euch mit Jesus. Trinkt dieses Wasser und bleibt dran, trinkt es jeden Tag neu, damit ihr euch jeden Tag neu diese Liebe für eure Mitmenschen schenken kann. Weil die Liebe, wenn die Liebe euch treibt, dann wird sie euch immer treiben und nicht nur heute Nachmittag oder nächste Woche. Die Liebe zum Mitmenschen. Fangt an, die Welt zu wenden. Alleine, zu zweit, als Gemeinde. Fangt an, im Leben deines Mitmenschen einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied für die Ewigkeit. Amen.